Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Heute möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitnehmen auf eine Reise in ein Museum, das Sie vielleicht noch nie besucht haben, aber demnächst auf Ihrer Besucherliste stehen könnte. Es ist das Baumbach-Haus in Meiningen. Wer Rudolf Baumbach ist und was er gemacht hat und warum ihm in Meiningen ein Museum gewidmet ist, das erfahren Sie im Laufe dieser Sendung. Ich habe mich dazu auf den Weg gemacht nach Meiningen und habe mit Dr. Andreas Seifert, dem jetzigen Museumsdirektor, ein langes Gespräch geführt.
Ich bin jetzt hier im Rudolf-Baumbach-Haus in Meiningen, in einem wunderschönen Museum, und ich darf mit Herrn Seifert ein Gespräch führen zu Rudolf Baumbach. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf.
Gerne.
Das Baumbach-Haus hier in Meiningen ist ein anerkanntes Museum. Es ist das Wohnhaus von Rudolf Baumbach, der hier also gewohnt hat, und er ist 1905 in Meiningen gestorben. Wann ist man denn auf die Idee gekommen, das Wohnhaus zu einem Museum umzugestalten?
Ja, die Idee kam auf, nachdem im Jahr 1920 das letzte Glied der Meininger Linie der Baumbach-Familie gestorben war. Danach hat die Stadt das Haus käuflich erworben. Und 4 Jahre später, 1924, gründete sich hier in Meiningen ein Verein, der nannte sich Baumbach-Gemeinde und hatte das Ziel, das Andenken des Dichters zu bewahren oder wiederzubeleben. Es war ja eine unruhige Zeit gewesen, Erster Weltkrieg, danach diese Hyperinflation. Ja, und vor allem auch den Nachlass des Dichters zu sammeln. Und von dieser Baumbach-Gemeinde ging dann auch die Idee aus, das Haus Stück für Stück als Museum einzurichten.
Was war denn da vom Nachlass noch vorhanden, oder wie muss man sich denn das vorstellen?
Also was nie das Haus verlassen hat, das war die wertvolle Privatbibliothek von Rudolf Baumbach, die er schon in Triest begonnen hatte, in Meiningen dann weiter ergänzte. Die ist eigentlich nur mal 3 Wochen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden, befand sich aber in Besitz der Erben und wurde auch zu der Zeit noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Die anderen Sammlungsstücke aus dem Nachlass kamen eigentlich wirklich erst nach 1924 hier zusammen, als eben Bekannte von Rudolf Baumbach, die inzwischen in Österreich oder noch in Italien wohnten, einen Ansprechpartner hier in Meiningen hatten. Die Baumbach-Gemeinde hat Schreiben verfasst und auch ins Ausland verschickt mit der Aufforderung, wenn sie etwas von Baumbach wissen, Erinnerungen und dergleichen, oder Briefe von ihm haben, treten Sie mit uns in Kontakt, wir sammeln das. Und so kam über die Jahre zum Beispiel der Briefwechsel mit seinem Triester Freundeskreis hierher nach Meiningen. Seine wertvolle Gastpflanzensammlung kam erst in den 30er Jahren hierher. Oder eben sein Grabspruch, der heute auf dem Grab zu sehen ist, dieser Vierzeiler: Der Erde ward ich abgeborgt, werde wieder der Erde zu eigen. Hab ausgesungen und ausgesorgt. Das schönste Lied ist Schweigen. Das ist erst 1939 auf seinem Grab angebracht worden, weil er den Grabspruch einer Triester Schülerin überlassen hat. Und die ist erst in den 30er Jahren darauf gekommen, auch hoppla, da gibt es Ansprechpartner in Meiningen.
Die Bibliothek, das sind über 2000 Bände. Sind die alle gesichtet?
Ja. Die sind gesichtet, inventarisiert, katalogisiert, und es befinden sich darunter einige bibliophile Kostbarkeiten, zum Beispiel die gesammelten Werke von Hans Sachs aus dem 16. Jahrhundert mit wunderschönen Titelkupfern. Ein Geschenk seines reichen Triester Freundes Daniel Rudermann, der war Zuckerfabrikant. Eine frühe Druckfassung des Sachsenspiegels, einer deutschen Rechtssammlung, ist dort. Predigten von Johannes Tauler. die Tischreden von Martin Luther, einige zu nennen.
Und bei Hans Sachs, da hat er dann oben geschrieben, dass er also Buch oder Seite für Seite durchgegangen ist, die ganzen Texte gelesen hat und so etwa geschrieben hat, jetzt ist das der Löwe unter meinen Katzen oder
ja,
so ähnlich.
Ja.
Also eine tolle Bibliothek, aber die ist jetzt nicht frei zugänglich oder...
Es ist eine Präsenzbibliothek. Wer Bücher aus dieser Bibliothek einsehen will, kann das hier im Haus tun. Mhm. Aber wir verschicken nicht.
Also man könnte jetzt in die Sammlung von Hans Sachs, da könnte man reinschauen.
Ja, wenn man sich hier anmeldet, nicht, da hole ich die Bücher hierher in den Raum, wo sie jetzt sitzen, und da kann man in aller Ruhe sich...
Herr Seifert, Sie haben am Anfang, als ich gekommen bin, haben Sie von drei Jubiläen gesprochen, die das Baumbach-Haus in diesem Jahr feiert oder feiern müsste oder sollte oder möchte. Können Sie die noch mal kurz nennen?
Ja, wir haben am 1. Oktober letzten Jahres die Sonderausstellung Der Wagen rollt eröffnet. Und da für diese Ausstellung sind eben drei Jubiläen der Hintergrund. 1923 erschien Baumbachs Gedicht von der Postkutsche zum ersten Mal mit der Melodie, die wir heute kennen, von dem Berliner Apotheker Heinz Höhne. Vor 100 Jahren, 1924, wurde die Baumbach-Gemeinde in Meiningen gegründet, jener Verein, der in Meiningen Ansprechpartner war für alle, die Baumbach-Nachlass bei sich hatten. Briefe, Urkunden, was auch immer. Und vor 50 Jahren, 1974, hat Walter Scheel mit Hoch auf dem gelben Wagen die deutschen Hitparaden gestürmt und solche Stars wie Udo Jürgens oder Mireille Mathieu quasi überrollt.
Das sind also die Jubiläen, die in diesem Jahr hier auch mit Ausstellungen nochmal untersetzt werden.
Ja, bis nächsten Sonntag. Danach muss die goldene Schallplatte ihren Heimweg nach Bonn antreten.
Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer, mittwochs ab 15 Uhr. Das war eine Aufnahme mit Walter Scheel. Wie gesagt, vor 50 Jahren ist diese Schallplatte erschienen und es gab eine goldene, die bisher auch im Baumbachhaus in Meiningen ausgestellt war. Aber die Ausstellung ist zu Ende und die Schallplatte geht zurück. Ich setze aber mein Gespräch mit Dr. Andreas Seifert fort, der das Museum noch diesen Monat leitet und dann jedoch in den Ruhestand geht.
Er war also ein begabter Junggeselle und Wein, Gesang und Geselligkeit hat er geliebt und auch gelebt, muss man einfach so sagen. Und da sind ja auch einige Lieder entstanden und das berühmteste ist Hoch auf dem gelben Wagen und zum Beispiel oder auch die Lindenwirtin.
Also zu Lebzeiten Baumbachs war das Postkutschenlied Der Wagen rollt, wie es bei ihm heißt, eines von vielen Gedichten. Mhm. Die Komponisten haben sich gar nicht so sehr dafür interessiert. Mhm. Das kam erst nach seinem Tod an durch diesen Berliner Apotheker Heinz Höhne, der seiner Frau ein Weihnachtsgeschenk gemacht hat, indem er es für sie vertont hat. Also erste Vertonung war weibliche Solostimme mit Klavierbegleitung. Ja, zu Baumbachs Zeiten war die Lindenwirtin so ein Gassenhauer. Mhm. Das wurde ein Kultlied unter der deutschsprachigen Studentenschaft. Und eine Wirtin in Bad Godesberg, eine Anne Schumacher, ist dadurch berühmt geworden, weil sich die Legende verbreitete, sie wäre das Vorbild für Baumbachs Lindenwirtin gewesen. Mhm. Baumbach ist aber nie in Bad Godesberg gewesen.
Also ergo zogen dann die Studenten in diese Kneipe nach.
Ja, das fing, also es fing an mit einer sehr gelungenen Vertonung durch einen österreichischen Komponisten, Franz Abt. Die Vertonung wurde so bekannt, dass die dann ja, in Österreich und Deutschland gleichermaßen gesungen wurde. Und in etwas weinseliger Stimmung haben dann einmal ein paar Bonner Akademiker, die diese Lindenwirtschaft in Godesberg besuchten, zu Baumbachs Gedicht eine Strophe hinzugedichtet. Wisst ihr, wer die Wirtin war? Schwarz das Auge, schwarz das Haar, Ännchen ist die Feine. Wisst ihr, wo die Linde stand? Jedem Burschen wohlbekannt, zu Godesberg am Rheine.
Aha.
Und das hat sich dann verselbstständigt.
Aha. Gut, da fiel mir noch ein, meine Mutter erzählte immer von einem ihrer Onkel, der also zu diesem Lied auch noch eine Strophe dazu gemacht hat.
Ja, jede Fakultät hatte ihre eigene Strophe.
Ach so.
Ja. Zum Beispiel eine, also die Mediziner, die Theologen, die, ja, die Physiker. Auch ein Elektrophysikus erbat von der Wirtin einen Kuss unter der grünen Linde und die Wirtin war im Hold, gab ihm einen von 1000 Volt unter der grünen Linde.
Ja, das. Der Onkel hatte irgendwie so gedichtet, als der Lindenwirt nun sah, was mit seiner Frau geschah,
hielt er es für Sünde und er nahm den Wanderstab und verschroschte den Wanderknab unter der grünen Linde.
Ja. Mit diesen Liedern, die natürlich bei den Fahndengesellen, und das war ja seinerzeit also auch für alle Gesellen auch Pflicht, da auf die Wanderschaft zu gehen, wurden solche Lieder natürlich gern gesungen und genommen. Was anderes gab es ja auch nicht so an Kommunikation. Ne?
Ja, und die Studentenschaft eben, nicht? Ja. Also Baumbachs Lieder sind in etliche Gedichte in vertonter Form in die Kommerzbücher eingegangen. Mhm. Und ein Ironie der Geschichte, Sie haben es vorhin gesehen, diesen Pokal, diesen Silberpokal, erster Preis für ein österreichisches Studentenlied. Ja, ja. Da gab es 1879 von der Wiener Universität ein Preisausschreiben, es sollten Texte eingesandt werden. Hintergrund, in Österreich war man immer noch ein bisschen verschnupft wegen dem Krieg von 1866 und man wollte etwas Eigenes. Also es ging um Distanzierung vom Deutschen Reich damals. Baumbachs Gedicht Ehre, Freiheit, Vaterland bekam diesen ersten Preis. Das Gedicht wurde vertont und dann so populär, dass es auch in die Kommerzbücher der Reichsdeutschen Burschenschaften einging.
Und nun ist ja Rudolf Baumbach einer von vielen Schriftstellern, Autoren, die Gedichte oder Geschichten auch gesammelt haben und selber auch geschrieben haben. Und jetzt ist ja die Nähe zu Bechstein, die ist ja wahrscheinlich nicht zufällig, aber dadurch entstanden, dass beide hier in Meiningen tätig waren. Gibt es denn Forschungen, Herr Seifert, darüber, ob Rudolf Baumbach Kontakte zu anderen Schriftstellern gehabt hat, die in dieser Zeit geschrieben oder auch Geschichten gesammelt haben?
Es gibt keine Informationen darüber, dass er Kontakt zu Ludwig Bechstein gehabt hat, obwohl er den als Schüler sicher kennengelernt hat. Baumbach ist 1840 geboren, Bechstein 1860 gestorben. Und sein Vater, der Arzt Julius Baumbach, war Mitglied im Hennebergisch-Altertumsforschenden Verein, also einem Geschichtsverein von Ludwig Bechstein gegründet. Bestimmt gab es da auch private Kontakte. Aber das war nicht die Zeit, wo sich Rudolf Baumbach dafür interessiert hat, was ein Ludwig Bechstein hier sammelt. Der war als Kind und Jugendlicher leidenschaftlicher Naturforscher, vor allem Botaniker, hat ja auch Naturwissenschaften studiert und eigentlich nur durch einen unglücklichen Knick in seiner Biografie, in seiner Laufbahn, ist er dann nach Triest gekommen und dort durch Zufall eben über den Deutsch-Österreichischen Alpenverein zum Schreiben von Belletristik gekommen. Der hat sich mit Naturwissenschaftlern lieber abgegeben als Halbwüchsiger, als Schüler.
Also so eine Wanderschaft wie bei ihm hat sich natürlich positiv ausgewirkt, ne?
Ja.
Kann man so sagen.
Also allerdings später war er dann schon in Kontakt mit vielen Schriftstellern seiner Zeit. Felix Dahn zum Beispiel, da war er Patenonkel für einen Sohn. Peter Rossegger, der steirische Volksschriftsteller, hat ihn gefördert, hat regelmäßig seine neuesten Bände besprochen in seiner Zeitschrift Heimgarten. Wer wäre noch zu nennen? Ja, und dann, das darf man nicht vergessen, nach seiner Rückkehr nach Meiningen hatte er, nachdem Helene von Heldburg, die dritte Frau des Theaterherzogs Georg II., ihn ja so herangezogen hatte, zum Vertrauten ihrer selbst und ihres Mannes gemacht hatte, bekam er die Rolle des Cicerone hier in Meiningen. Die Meininger, die Theatertruppe, ist ja berühmt gewesen. Man kam nach Meiningen, weil hier Uraufführungen zum Beispiel von Henrik Ibsen stattfanden. Ibsen war ja in Norwegen verboten, zumindest die Gespenster und die Nora. Das wurde hier in Meiningen aufgeführt. Und Baumbach hatte die Aufgabe, die fremden Dichter, Dramatiker und so hier durch die Stadt zu führen. Und dadurch hat er Ibsen kennengelernt. Der hat Paul Lindau, der auch eine Zeit lang Intendant am Meininger Theater war. Er hat die Musiker gekannt, wie Johannes Brahms, obwohl er selber keine komplexe Musik verstanden hat. Da gibt es einen Brief von ihm, wo er sagt, da kriege ich immer Kopfschmerzen davon. Ich weiß, dass ich etwas Edles höre, aber bei mir ist Hopfen und Malz verloren.
Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Für das Stadtgespräch habe ich mich in das Baumbach-Museum nach Meiningen begeben und dort mit Dr. Andreas Seifert ein Gespräch zu diesem Museum geführt. Rudolf Baumbach ist ein Märchensammler, ein Schriftsteller, ein Dichter, der in Kranichfeld geboren ist und der in Meiningen als Bibliothekar und Schriftsteller gearbeitet hat. Und einige seiner Geschichten, seiner Märchen habe ich in der Sendung Märchen zu Krumpumpel schon mehr Fach vorgestellt. Ich setze das Gespräch mit Dr. Seifert nun fort.
Lassen Sie uns noch mal zu der Meininger Zeit von Rudolf Baumbach einiges sagen. Er ist ja hier, er kam ja eigentlich aus Weimar, ne? Aus
Kranichfeld ist er 1840 geboren. Dort hatte sein Vater eine Arztpraxis, und zwar im sachsen-meiningischen Teil von Kranichfeld. Der Nordosten gehörte zu Sachsen-Weimar-Eisenach. Er war also sachsen-meiningischer Untertan und hat er wohl einen guten Ruf als Arzt. Jedenfalls hat der Meininger Herzog Bernhard II. Angefragt, ob er ihn auf einer Reise nach London begleiten würde. Zu jener Zeit war die Schwester von Bernhard, Prinzessin Adelheid von Sachsen-Meiningen, britische Königin. Anscheinend hat der Vater Baumbach einen guten Eindruck auf den Herzog gemacht, der das Angebot, herzoglicher Leibarzt zu werden. Da gibt es einen Brief an seine Frau. Ich war doppelt erschrocken. Einmal wegen der Ehre, zum anderen wegen der schlechten Bezahlung. Ja, also die Ehre hat sich dann durchgesetzt und er hat Ja gesagt. Und als Leibarzt des Herzogs musste er natürlich in der Residenz wohnen. Mhm. Und so zog die Familie 1842 nach Meiningen.
Und er hat dann hier in Meiningen auch den größten Teil seines Lebens verbracht, Rudolf Baumbach.
Also bis 1860, also 18 Jahre, seine Kindheit, Jugend. Und dann wieder die Zeit von 1885 bis 1905. Aber ab 1872, als er endlich Fuß gefasst hatte in Triest, also mittelloser Hanswurst mehr war, ständig auf Arbeitssuche, hatte er schon wieder Kontakte mit Meiningen geknüpft und eigentlich von Jahr zu Jahr sich länger hier auch aufgehalten.
Und seine schriftstellerische Arbeit später, die hat ihm dann also auch dazu verholfen, dass er im Prinzip freiberuflich arbeiten konnte.
Ja. Ja. Die erste Veröffentlichung von Baumbach war eine Auswahl von Gelegenheitsgedichten für den Deutschen Alpenverein in Triest. Da ging es um die Finanzierung einer Schutzhütte in den Grainer Alpen. Mhm. Baumbach schrieb Gedichte und zeichnete für eine Art Kneippblatt. Also handschriftlich 8 Seiten. Und dieses Blatt ging in der Trierischen Bierhalle in Triest herum gegen eine Lesesteuer. Und von den Steuereinnahmen hat man den Hüttenbau finanziert. So, und ein Leipziger Verleger, der auch ein Bergsteiger war, Felix Liebeskind, kam nach Triest und bekam diese Kneippzeitung in die Hand und hat ein gutes Geschäft gerochen. Hat Baumbach unter Vertrag genommen und von 1875 bis 1877 ist eine Auswahl von Baumbachs Gedichten aus diesem Endjahr dieser Kneippzeitung dann gedruckt in Leipzig erschienen. 1877 kam dann der internationale Durchbruch mit dem Versepos Ladorok nach einer slowenischen Alpensage. Ja, und 1881 hat Baumbach seinen Hauslehrerhut an den Nagel gehangen, weil er als freischaffender Autor leben konnte.
1871 Krieg mit Frankreich, ist er da irgendwie in Berührung gekommen?
1871 weniger, da war er gerade in Triest gelandet durch Mund-zu-Mund-Propaganda und war gerade dabei, sich materielle Sicherheit zu verschaffen. Hatte gleichzeitig mehrere Arbeitgeber, bei denen er die Kinder unterrichtete als Hauslehrer. konnte sich zum ersten Mal ein möbliertes Zimmer leisten. Vorher schlief er immer in der Dienstkammer seiner jeweiligen Arbeitgeber. Nee, mit 1871 ist er eigentlich gar nicht groß in Kontakt gekommen, aber 5 Jahre vorher, der österreichisch-preußische Krieg von 1866, hat ihn sehr beschäftigt. Damals war er Hauslehrer in Graz und sah die, die Kriegsvorbereitungen von österreichischer Seite. Da gibt es seitenlange Briefe an seine Schwester Adelheid, wo er darüber philosophiert. Warum dieser Krieg? Warum wird den Österreichern der aufgehalst? Die wollten ja eigentlich nicht. War ja Bismarcks Politik. Ja, und wie ist die Stimmung in Graz, nicht? Und seine Vision auch, wie sollte Deutschland künftig aussehen? Preußen als Führungsmacht, ja, aber nicht unter Führung eines Otto von Bismarck, der wie ein Trampeltier auf dem Recht herumtrampelt, wie er wörtlich schreibt.
Aber er ist selbst nicht beim Militär gewesen?
Nein.
Gut, das ist natürlich auch zu wissen, aber er hat sich also damit auseinandergesetzt, wie Deutschland aussehen könnte und aussehen sollte.
Ja.
Also da hatte er konkrete Vorstellungen.
Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer, mittwochs ab 15 Uhr. Rudolf Baumbach war ein deutscher Schriftsteller, geboren am 28. September 1840 in Kranichfeld und gestorben am 21. September 1905 in Meiningen. Das ehemalige Wohnhaus von Rudolf Baumbach ist jetzt Museum. Die Baumbach-Gemeinde hat es liebevoll eingerichtet. Und bis zu dieser Woche wird das Museum von Dr. Andreas Seifert geleitet, bevor er dann in den Ruhestand geht. Deswegen habe ich das Museum und ihn aufgesucht, um das Gespräch mit ihm zu führen.
War er zu seiner Zeit hier in Meiningen. Ist er aber in der Bevölkerung damals auch schon so anerkannt gewesen?
Schon bevor er zurückkehrte. Das hängt mit einem Nebenprodukt seiner Muse zusammen. 1882 hat er in Triest, wahrscheinlich in so einer Art Küchenheimweh, ein längeres Gedicht geschrieben mit dem Titel Das Lied vom Hütes. Also Hütes ist die hiesige Bezeichnung für den Thüringer Kloß, den Hohenkloß.
Ja,
oder, ne? Es ist hier so ein Sonntagsleibgericht. Ja. Er ist der Frage nachgegangen, wieso heißt dieser Kloß nur hier in der Gegend?
Ja.
Hütes. Lässt da die Frau Holle auftreten und die Schlüsselstelle ist die, dass Frau Holle dem Meininger Bürgermeister das Rezept übergibt mit den Worten, du Sohn uralten Stadtgeblütes, hier hast du das Rezeptum, hüte es.
Ja. Und daher kommt der Hüte.
Und das Gedicht hat er handschriftlich einem Freund nach Meiningen geschickt, der es dann in der im Meininger Tageblatt veröffentlicht ließ. Und auch Leute, die nie ein Buch in die Hand genommen haben, die haben sich das abgeschrieben. Und also als der 1885 hier wieder zurückkehrte, da war er der Kloßdichter.
Ja. Ist er auch so genannt worden,
der Kloßdichter. Ja.
Gut, dann eilte ihm der Ruf natürlich dann voraus und überall, wo er auftrat, war er der Kloßdichter.
Ja,
so.
Ja.
Und man wusste dann natürlich auch, dass er seine viele Lieder geschrieben hat oder diese Kommerzbücher da gefüllt hat. Was waren seine Tätigkeiten denn hier sonst noch, die er hier ausgeübt hat? Als Bibliothekar?
Er war ehrenamtlich als Bibliothekar für die Privatbibliotheken Georgs II. Zuständig. Mhm. Ursprünglich wollte Herzog Georg ihn zum hauptamtlichen Bibliothekar für die herzoglich-öffentliche Bibliothek machen. Als Baumbach hörte, dass er als herzoglicher Angestellter oder Bediensteter, wie das damals hieß, um jeden Urlaub erst einreichen muss, hat er dankend abgelehnt und konnte sich das halt auch leisten. Hat aber eben ehrenamtlich die Privatbibliotheken des Herzogs geordnet und Bücher herausgesucht. Georg II. War ja oft unterwegs. Er hatte ja hier einige Jagdhäuser, also auf Kissel, am Thüringer Wald, Blesshaus in der Vorderen Rhön oder an Villa Carlotta in Oberitalien. Mhm. Und da musste Baumbach immer oft Bücher heraussuchen und dorthin schicken.
Herr Seifert, wie ist denn die Baumbach-Rezeption? Sie haben ja vorhin erklärt, dass also die Baumbach-Familie ganz viele Kontakte hatte nach Italien und dann also diese Sachen gesammelt hat. Gibt es diese Kontakte heute in irgendeiner Form noch? Oder?
Die gibt es wieder. Als ich 1984 hier anfing, haben wir und dann auch eben Führungen gemacht habe, wurde auch immer eben natürlich das Erfolgsepos Latorok erwähnt. Den Besuchern gesagt, entstand auf der Basis einer slowenischen Alpensage und spielt im Trentatal in unterhalb des Triglau, des höchsten Berges Sloweniens. So. Nur hat man das erzählt, ohne dass man die Gegend überhaupt kannte. Nach der Grenzöffnung war ich natürlich sowas von neugierig, diese Gegenden alle mal kennenzulernen, wo der Baumbach gewesen ist. Ja, und da haben sich dann Kontakte mit slowenischen und italienischen Partnern ergeben. Oder in der Steiermark, Graz, nicht? Und 1995 schon haben wir eine erste Gemeinschaftsausstellung mit Partnern aus der Steiermark gemacht, Baumbach, Rossecker und die Alpen. Und dann im Jahr 2000, das war eigentlich so für mich der berufliche Höhepunkt, die zweisprachige deutsch-slowenische Ausstellung Char Alpskega Sveta, Faszination Alpen, über Baumbach in Slowenien.
Wird er denn da auch noch irgendwie, wird an ihn erinnert in Slowenien?
Ja, im Trenta-Museum, das ist im Quellgebiet des Isonzo, also so im Dreiländereck Kärnten, Friaul, Slowenien. Dort ist ein ganzer Raum dem Slatterrock gewidmet. Ansonsten finden Sie diese weiße Gemse mit dem Goldhorn in Slowenien als mehr oder weniger kitschige Wandmalerei an Datschen. Sie können Slatterrock Bier von der Brauerei Laschko trinken und in Ukans am Bucheiner See in einem Hotel Slatterrock übernachten. Baumbach, der Name Baumbach, allerdings ist eher unbekannt, wenn Sie mit einem Slowenen vom Slatterrock reden. Ja, ja, wir kennen, und manche können auch ein bisschen zitieren noch, den Prolog. Aber nein, nein, das ist von Anton Funtek. Anton Funtek hat den Slatterrock vom Deutschen ins Slowenische übersetzt. Und die kennen natürlich die slowenische Variante.
Spannende Geschichte zu Rudolf Baumbach. Jetzt wollte ich noch.
Übrigens am nächsten Sonntag zu meiner Abschiedsführung ist eine Baumbach-Forscherin aus Triest hier zu Gast.
Da wollte ich doch noch nachfragen. Also es wird noch nach Baumbach-Geschichten geforscht.
Ja.
Also wir hatten international
vor,
sozusagen.
Wir hatten vor 4 Jahren auch eine Ausstellung in Triest und in Malborghetto in Friaul. Und zwar zu diesem Kneippblatt Enzian, zu dem ja Baumbach auch Zeichnungen gemacht hat. Wir haben die mit Computer vergrößert, ausgedruckt und die Ausstellung ist nach Italien gegangen.
Gibt es hier in Deutschland auch noch Forschung dazu oder literarische Institute, die sich damit beschäftigen?
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt manchmal Anfragen so über spezielle Themen, zum Beispiel die Karstpflanzensammlung von Baumbach. Da fragen manchmal eben auch Biologen an. Aber die haben wir ja nicht mehr, die haben wir in den 80er Jahren, und das war aus meiner Sicht richtig so, an die Universität Jena gegeben. Im Herbarium Hausknecht ist die gelagert. Ein slowenischer Biologe, Tone Vraba von der Universität Ljubljana, wollte sich als Ruheständler die mal vornehmen, weil er hat gesagt, damals zu Baumbachs Zeiten, da gab es noch Karrenwege oberhalb von Triest, wo jetzt die breiten Autobahnen sind. Er vermutet, dass da Pflanzen vorkommen, die inzwischen ausgestorben sind, weil sich dort so viel verändert hat. Aber dann ist er gestorben. Und mir ist nichts bekannt, dass sich jemand daran gewagt hat. Mal.
Aber das ist eine spannende Geschichte, ja, natürlich.
Da muss man aber eben Biologe sein,
ja, um muss man daran Biologe zu gehen. Dann, ja, im Prinzip kann das dann, also aus meiner Sicht, immer nur ein Einheimischer machen, der da ein bisschen so mit der Natur verwachsen ist und der dann auf einmal sagt, was ist denn da gewesen, was ist denn draus geworden. Also jemand von außerhalb ist da immer schwierig ranzukommen.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Haben Sie, Herr Seifert, haben Sie den Eindruck, dass das Erbe von Rudolf Baumbach hier in Meiningen auch weiterhin, wenn Sie jetzt hier Ihren Beruf an den Nagel hängen, weiter gepflegt wird? Sie hoffen es.
Ich hoffe es, ja.
Denn es ist ja.
Also das Baumbachhaus wird weiter geöffnet sein, allerdings mit beschränkten Öffnungszeiten. In den nächsten Monaten erstmal vormittags von Dienstag bis Freitag. Und dann hoffen wir ja, und das ist eigentlich jetzt auch das Dringendste, dass endlich die Gelder kommen für die grundhafte Sanierung. Wir haben einen Bauzustandsbericht und der sagt aus, dass das Haus sonst irgendwann geschlossen werden muss.
Das wird
aus baulichen Gründen.
Das wäre traurig. Ne?
Also das ist wirklich das, was jetzt auf den Nägeln brennt.
Aber das Haus hat ja nun einige hundert Jahre auf dem Buckel, ne, oder?
Hat es. Die erste Erwähnung ist so von Mitte des 18. Jahrhunderts. Aber es ist eben, also einmal ist es ein Vorteil, dass es ein Fachwerkhaus ist. Fachwerk hält noch, da fällt alles andere schon zusammen. Auf der anderen Seite ist eben der Nachteil, dass der Putz vor der Wiedereröffnung 1982 entfernt wurde und ein Sichtfachwerk, ein offenes Fachwerk geschaffen wurde. Es war aber nur die Straßenseite als Sichtfachwerk von den Erbauern vorgesehen. An allen anderen drei Seiten haben die nicht das beste Bauholz genommen.
Ja,
und das rächt sich jetzt.
Das rächt sich.
Im Schillerhaus in Auerbach hat man die Konsequenzen gezogen. Das ist wieder verputzt.
Ja, gut. Das sind aber so Bausünden, wo man die Folgen erst später sieht. Ne?
Und dann ja, sagt, ich meine, für die Touristen ist es natürlich schön, auch ein Fachwerk. Ne? Ja. Aber man kann es nicht überall machen.
Nee, das ist richtig. Also manche Fachwerkhäuslebauer sagen ja, also auch so Historiker, Fachwerk ist einfach. Wenn das Fachwerk rausgebröckelt ist, klopft sie das raus, dann wird das wieder zugemacht und dann, das ist wie Baukasten. Ne? Hauptsache das Holz ist gepflegt und das Holz ist nicht faul.
Ja, aber es sind tragende Balken dabei, die morsch sind. Und die müssen ersetzt werden.
Ja, klar.
Und da kann man nicht mal bloß mal 2 Meter absperren. Das hängt alles miteinander zusammen. Also das Haus muss weitgehend geräumt werden.
Herr Seifert, eine Sache müssen wir noch mal ansprechen. Dieses Lied Hoch auf dem gelben Wagen hat ja durch Walter Scheel eine nachhaltige Berühmtheit erfahren. Ist da Walter Scheel, gab es da später hier Kontakte zu ihm? Oder
leider nur Briefkontakte. Wir haben ihn mehrfach nach Meiningen eingeladen zu bestimmten Anlässen. Er hatte das auch versprochen, aber es kam dann nicht dazu.
Ja.
Aber was man sagen muss, er hat sich sehr eingesetzt für den Kranichfelder Förderverein Baumbachhaus. Er ist ja auch Ehrenmitglied. Zum Beispiel gab es Anfang der 1990er Jahre, als noch zur Debatte stand, das Baumbachhaus in Kranichfeld sogar abzureißen, ist er aufgetreten bei der Volksliedsendung von Caroline Reiber.
Ja, ja.
Und hat geworben für eine Schallplatte, wo auch das Lied mit drauf war. Und da gingen so und so viele Prozent an den Förderverein Kranichfeld vom Erlös. Also in Kranichfeld, für Kranichfeld war Walter Scheel eine große Hilfe.
Okay, vielen Dank.
Gerne, war mir eine Freude.
Damit sind wir am Ende des Stadtgespräches angekommen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Die Wiederholung der Sendung erfolgt heute Abend um 21 Uhr bei Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und morgen ab 16 Uhr bei Radio Enno und auch für den kommenden Samstag ab 16 Uhr hier auf der Frequenz von 96,2 MHz. Der offenen Sendefläche von Radio Frei gibt es dann eine Wiederholung, die auch am Montag nochmal von 6 bis 7 Uhr auf dieser Frequenz zu hören ist. Den musikalischen Abschluss lasse ich der Sternkombo Meißen mit dem Titel Kampf um den Südpol.